Unser Thema für heute Abend, wieder einmal, Gott, Götter, Geister, Engel, Fürstentümer, Gewalten, Herrschaften, Weltbeherrscher, und wie diese Hoheiten alle heißen mögen. Gott, Götter, haben wir gehört. Und wir sind belehrt worden, es gäbe keine Götter. Und dann ist die Konsequenz unter anderem die, dass wir keine Antwort haben auf brennende Fragen, die sich erheben von Seiten von gläubigen Menschen und der ungläubigen Welt. Berechtigte Fragen. Wenn es nur einen Gott gäbe und dann Engel und Menschen und dann diese unheimlichste Situation schon auf unserer wunderbaren, aber armen Erde, Antwort auf die Fragen, und dieser Gott soll die Liebe sein und barmherzig, weise, habe alles aufs Beste bestellt und so weiter. Und dabei sieht es so aus. Und vor 2000 Jahren sei die Versöhnung der Welt vollbracht worden und die Liebe habe gesiegt und so weiter. Jesus sei auferstanden. Und jetzt nach 2000 Jahren sieht es unheimlicher aus als je. Und zwar, wenn wir sagen als je, dann eben in der Weise, wie wir das kurz veranschaulichen dürfen. 6000 Jahre lang hat der Mensch den Acker gepflügt mit einem Joch Rinder. So. Und in unserem dritten 20. Jahrhundert, während wenigen Jahrzehnten, das ist auf 6000 Jahre fast null, ne, grafisch dargestellt, kommen die Lokomotiven und die Autos und die Flugzeuge und so weiter, und in den Jahrzehnten fliegt die Sache senkrecht in den Weltraum hinauf. Und am Anfang dieses Jahrhunderts hat man, ja, hat man mir noch erzählt, meine Großmutter, als die Lokomotiven, die ersten, herumdampften, nicht? Und weil man da mit Kohlen geheizt hat, sei das ein Cholera-Bringer, nicht wahr, die Lokomotive. Also, das war schrecklich, und wenn das mit 40 Kilometer oder 30 Geschwindigkeit da vorne sauste, war das vom Teufel, nicht wahr? So. Also ja, jetzt lachen wir, ne? Ja. Und jeder Tag bringt neue Schrecklichkeiten. Vorerst an und für sich wunderbare Dinge, alles Schöpfungsordnungen Gottes, Bestandteile davon. Wir haben jetzt, ich weiß nicht mehr den Tag, aber nächstens wird da in Zürich im Casino Park eine Ausstellung, ist schon bald fertig, bereit, bezugsbereit zur Besichtigung. Phänomena überschrieben. Das heißt also unglaubliche Besonderheiten wunderbarer Natur bis und mit unheimlicher Natur. Und unser Gott hat uns nun mitten in diese Unheimlichkeiten des Widersachers und seiner Gegner und derer gestellt, die ihn im bescheidensten Fall nicht kennen. Und nun wir. Götter, zuerst Gott und dann Götter, Geister, Engel, Fürsten, Söhne des Höchsten, Söhne Gottes. Das ganze Heer der Himmel, ein Ausdruck, der das alles zu diese hohen Ämter und Personen und Majestäten zusammenfasst. Das ganze Heer der Himmel. Und nun beginnen wir, unser Gotteswort zu fragen. Und beginnen gleich im Neuen Testament, 1. Korinther 8, die Verse 5 und 6. Korinther 8, fünf. Denn da es ja solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Und jetzt kommt die Lösung für uns, die Klärung. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Vers 7. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen. Stimmt's? Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern etliche essen infolge des Gewissens und so weiter, als von einem Götzenopfer, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Und so weiter. Und alle diese äußeren Dinge eben, vom Speisevorschriften, nicht berühren, nicht betasten, und das ist unrein und das ist rein, und so weiter, ist eben nicht von Gott selbst, sondern von diesen Geistern, von diesen Göttern, die Gott eingesetzt hat und als solche bevollmächtigt hat. Dann, was Paulus hier noch wagt zu schreiben, es ist vielleicht gut, Vers 4 noch zu lesen. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, wer sind jetzt die wir? Nicht die Schwachen im Glauben, ne? Und die im Glauben befestigt und gegründet sein dürfen. So wissen wir, dass ein Götzenbild oder ein Götzenopfer nichts ist im Weltall. So. Das heißt, brauchen wir, die in Christus sind, uns weder noch irgendein Gewissen zu machen. Jesus sagt, was schon unter Gesetz, was durch den Mund eingeht, was passiert da? Gar nichts. Verunreinigt den Menschen nicht. Und dass kein Gott ist als nur einer. Schlussvers 4. Und jetzt, da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, ist die Frage, von wem werden die Götter genannt? Und jetzt, sei es im Himmel oder auf der Erde, ja, gibt es auf der Erde auch Götter. Erstens, wir haben das hier schon gehört, ganz kurz, Mose, spricht Gott zu ihm, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht, und Aaron ist dein Prophet. Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht, und Aaron, dein Bruder, ist dein Prophet. Also, das heißt, ein Mensch auf der Erde, den Gott zum Gott erhoben hat. Und zwar über seinen älteren Bruder, und über den damaligen Weltbeherrscher, den Pharao. Also, stellen wir uns vor, was das heißt. Zum Gott des Pharao gemacht. Das heißt, gleichzeitig über alle Götter des Pharao. Jetzt bitte nicht Götzenbilder des Pharao, sondern über alle Götter, die Gott den Ägyptern wirklich zugeteilt hat. Die dann ihrerseits ihre Götzenbilder haben erstellen lassen durch die Priester. Dann sind die 70 Richter unter Mose während der Wüstenwanderung und später in Israel. Die werden auch Götter genannt. Also El heißt Gott und Elohim, Mehrzahl von Gott. Die 70 Richter, die Jethro, dem Mose, seinem Schwiegervater, seinem Schwiegersohn empfohlen hatte einzusetzen, nennt das Wort Gottes dann die kleineren Anliegen der Streitigkeiten im Volk, sollt ihr vor die Götter bringen, vor die Elohim bringen. Gemeint sind jetzt diese 70 menschlichen Richter. Also da es auf der Erde solche gibt, der bitte die Götter genannt werden. Und diese 70 menschlichen Wesen, die mit als Götter bezeichnet oder benannt werden, diese sind nur wieder Schattenriss, Modellvorführung für die 70 Engelfürsten, die über die 70 Nationen auf der Erde von Gott verantwortlich eingesetzt sind. Das sind dann die Götter im Himmel, und zwar vorerst nur einmal die, die Gott über die Nationen auf der Erde eingesetzt hat, mit ihren Heeren. Das Ausgangswort kennen wir ja, schadet nichts, das nochmal aufzuschlagen im Psalm 82. Psalm 82. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er, inmitten der Elohim richtet er. Und zwar beanstandet er, dass sie die Ehre, die sie von Gott empfangen haben, in ihrem Machtbereich, sei es in den Himmeln oder auf der Erde, als Gott antreten zu dürfen, im jeweiligen Machtbereich. Verfügungen als Gott anordnen dürfen, dass sie dieser Ehre sich alles andere als würdig bewiesen haben, sondern gerade deshalb umso gerichtsreifer selber geworden sind. Trotzdem bleibt Gott bei dem, was er ihnen einmal zugesagt hat, im Vers 6, Elberfelder, 7 Luther: Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten sogar noch, ihr alle, die vor dem Thron Gottes versammelt waren. Also nicht nur Götter, sondern Söhne des Höchsten. Aber jetzt haben wir es nicht. Wir haben im Deutschen die feine Art der Bezeichnung. Wir sagen da gelegentlich, das ist nur ein sogenannter so und so, ne? Und diese Götter sind nun sogenannte Götter. Aber von wem so genannt? Von wem? Von dem allein wahrhaftigen Gott. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und von dem Moment an waren sie es. Kann dann ein Gott verfügen als Gott? Kann er sagen, ich, und was heißt Paulus noch, da es allerdings viele Götter und viele Herren, ja, aber wie heißt das griechische Wort? Das griechische Wort für Gott heißt Theos, und die Mehrzahl im Griechischen für Gott ist Theoi. Und da haben wir genau das, da es allerdings viele Theoi, also wirklich Götter im Sinn von Gott, gibt und viele, und jetzt Herren, Kyrioi, also nicht Herren Meier, Muhl, Müller, Huber, nicht, sondern Kyriei, ein Kyrias ist immer nur an höchster Spitze von irgendeiner Herrschaft. Kyrias. Ja. Ah. Viele Herren gibt, dass die sprechen können, ich bin der Herr, dein Gott, kann so einer das sagen, zu einem Priester auf der Erde, in Bezug auf eine Religion, die der betreffende, von Gott bestimmte Gott, jetzt, Auswahl von Menschen als Priester, sie inspirieren, wie ihr sein Heiligtum aussehen soll und wie die Dienste und die Opfer aussehen sollen. Bitte. Ja, bitte. Wer hat denn das im Original gemacht? So wie der einzig wahrhaftige Gott sich im Alten Testament etwa 5, 6, 7 Mal bezeichnet. Ich bin der Gott der Götter. Aha. Wer will übersetzen? Ich bin der Gott der Götzenbilder. Das glaube ich niemand von uns. Gell? Aha. Ich bin der Gott der Götter. Und verglichen mit dem einzig wahrhaftigen Gott selber, nennt die Schrift diese Götter Nichtigkeiten. Was sind denn wir? Noch weniger als Nichtigkeiten. Paulus, ich bin nichts. Auf dass er das, was etwas ist, zu was machen? Zu dem, was es wirklich ist. Was hast du, o Mensch, das du nicht empfangen hast? Nichts. Was bist du, o Mensch, was du nicht empfangen hast? Alles. In sich selber nichts. Und wenn wir im Vers 5 noch lesen dürfen, dass Gott sich gleichsam abwendet und für sich spricht, von diesen nun dem Gericht verfallenen Majestäten, sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Aha. Wissen wir jetzt, was das Alte Testament unter Grundfesten der Erde versteht? Was für Betonpfeiler oder Eisensäulen oder Holzsäulen? Da wird von fachkundiger Seite eben erklärt, na ja, da haben wir es ja, die alten Frommen, die haben sich das alte Weltbild so und so vorgestellt. So ein Himmelsdach da, ein Gewölbe, eine Halbkugel und das sind dann Stützen irgendwo und die Erde ist auch irgendwie auf Pfeilern aufgebaut. Jawohl, das stimmt. Aber was für Säulen sind das und Grundfesten? Lebendige Wesen. Ne? Übrigens wissen schon die Sonntagsschüler, dass es eine Feuersäule gab und eine Wolkensäule. Auch nicht von Beton und Eisen oder Holz. Nicht? Und dann werden die drei führenden Apostel in Jerusalem Säulen der Gemeinde genannt. Aha. Also Beispiel, unser Gotteswort ist eher sein eigenes Konversationslexikon. Allem Glauben, was geschrieben steht. Und dann beginnt nicht nur alles zu stimmen, sondern alles aufzuleuchten in göttlicher Hoheit und Herrlichkeit und Vollkommenheit. Beispiel nun, wie Gott konsequent ist seinerseits. Wir brauchen nicht mal umzublättern, sondern im Psalm 81, Vers 9 zu lesen, Elberfelder, Luther Vers 10. Es soll kein fremder El, bitte, nicht mal Elohim jetzt. Ne? Jetzt spricht Gott jeden einzelnen dieser Götter wie an, als Gott. Unter euch, Israel, soll kein fremder El, bitte, also alles andere als Götzenbild, ne? Unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem El, Gott, Einzahl des Auslandes, der Nationen. Also gibt es Götter der Nationen? Jeder Einzelne ein Gott? Ja. Ja, jetzt wird es uns so langsam schwindelig, ne? Ja, wenn das so ist. Ja, dann wissen wir schon von Weitem, dann gibt es mehr als eine Antwort auf alle die Fragen. Warum sieht es so aus auf unserer Erde und im Weltall und in der Natur und in jeder Beziehung? Und so könnten wir weiterfahren, vielleicht noch als dritte Kostprobe da in den Psalmen. Vers 8. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleich deinen Werken. Vers 13, oh nein, das, noch ein Wort. Aha. Ja, Psalm 89 von Vers 5 an. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Jehova, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Also, die Himmel werden deine Wunder preisen und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Jetzt denken wir an uns. Ne? Wir sind Heilige Gottes. Nein. Oben Heilige, der Versammlung der heiligen Engel nämlich. Denn wer in den Wolken ist mit Jehova zu vergleichen? Wer ist Jehova gleich unter den Söhnen der Starken? Sind wir das? Am Throne Gottes. Da sind die Heiligen jetzt da oben. Ein Gott gar erschrecklich in der Versammlung der Heiligen. Zum Glück nicht bei uns. Ne? Gar schrecklich in der Versammlung der Heiligen da oben. Die ihr Angesicht bedecken mit Flügeln oder Händen. Und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Jehova, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, o ja, und deine Treue ist rings um dich her. Johannes 10, Evangelium Johannes 10. Vers 31, da hoben die Juden wiederum Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter denselben steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also da haben wir ja den Beweis von seinen Gegnern, nicht, dass er erklärt habe, er sei Gott. Nicht? Gottes Sohn und als solcher auch Gott. Jesus antwortete ihnen, jetzt Achtung, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, jetzt kommt dieses Psalmwort 82, denn das ganze Alte Testament wird genannt das Gesetz und die Propheten. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und den zweiten Teil lässt Jesus noch weg. Nicht? Und Söhne des Höchsten, ihr alle. Nicht? Götter und Söhne des Höchsten sind sie von Gott in diese wunderbaren Amtshoheiten hineingestellt und damit bevollmächtigt worden, aber nur auf der Ebene der Schöpfung. Als Werk seiner Hände. So. Diese Götter und Söhne des Höchsten sind nicht aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, wie allein wer? Jesus Christus. Bitte nicht der eingeborene Sohn, sondern der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Hat das gleiche Gottesleben. Also, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und jetzt, Jesus, wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, aha, bestätigt Jesus diese Stelle im Psalm 82, wenn er jene Götter nannte, wer ist der Er? Gott, der Wahrhaftige. Jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus. Genau diese Schrift. Wer hat dafür gesorgt, dass diese Schrift vollständig aufgelöst wird? Die ganze christliche Theologie auf dem ganzen Erdenrund. Sei es Katholiken oder Evangelische oder jede Art von Gemeinschaft. Machen Gott zum Lügner. Und müssen sich nicht wundern, wenn sie keine Antwort haben auf die unheimlichen Fragen, die nun einmal mit dem Gott der Liebe und seiner Barmherzigkeit und seiner Herrlichkeit und nichts mehr zu tun haben. Unmöglich damit in Verbindung gebracht werden kann. Und das Wort Gottes kann nicht aufgelöst werden. Saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in den Kosmos gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Ja, die wussten genau, dass noch geschrieben stand, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Warum haben die keine Steine mehr aufgehoben und ihn nicht gesteinigt? Die wussten, so steht geschrieben. So steht geschrieben. Konsequenz, dann müssen wir jetzt zuerst mal untersuchen, ob dieser Jesus von Nazareth nicht einer dieser Götter oder dieser Söhne des Höchsten sein könnte. Ist Jesus mit Antwort in Verlegenheit? Nie. Im Gegenteil, er bringt alle diejenigen, die ihn mit Fragen versuchen wollen, in eine Falle locken wollen, bringt er in Verlegenheit. Wäre fein, wenn wir auch so antworten könnten auf solche uns nicht wohlmeinenden Fragesteller. So. Auf 5. Mose 10, Vers 17. Schon Vers 16, also typisch Aussage im 5. Buch Mose. Das ist ja die Wiederholung des Gesetzes, aber auf höherer Ebene. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn Jehova, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große und mächtige und furchtbare Gott. El. Der furchtbare El. Also genau jetzt, Hebräisch, El, er selber, der Allmächtige, nennt die, die er zu Göttern erhoben hat, jeden einzelnen El. Ist Gott konsequent? Sagt unser Gott auch, es gibt keine Götter? Sagt Jesus auch, es gibt keine Götter? Sagt der Heilige Geist auch, es gibt keine Götter? Da ist die ganze Christenheit da in der Hinsicht grundlegend nicht nur einem Irrtum verfallen, sondern einer Auflösung. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Warum hat das der Geist Gottes hier durch den Mund Jesu noch hinzugefügt? Wissen, dass die ganze Christenheit, vom Mohammedaner wohl, die dürfen wir nicht jetzt auch noch auf die Anklagebank setzen, denn dort ist in Ordnung, nicht? Wenn die das nicht besser verstehen. Josua 22. Ist ja die Situation, dass die 10 Stämme westlich vom Jordan, 9,5, die 2,5 im Osten, den Krieg überziehen wollen, weil die einen Altar da am Jordan gebaut haben. Das haben wir früher schon mal näher angesehen. Zum Glück senden sie eine Abordnung, also Abgeordnete, nach Osten über den Jordan und stellen nun die dort Abgeordneten zur Rede. Was fällt euch ein, nebst dem Altar in Jerusalem, einzig von Gott gewählter Ort, noch einen Altar da unten am Jordan zu erstellen? Die Antwort beginnt mit diesem prächtigen, also ich darf direkt so sagen, die westlichen 10 stellen direkt Israel dar, in besonderer Weise. Während da die 2,5 im Osten, das sind typisch schon ein kleiner Lichtblick auf unsere Stellung. Und zwar, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels, die da herübergekommen waren. Der Gott der Götter, Jehova, der Gott der Götter, Jehova, er weiß es und Israel soll es wissen, so und so. Und dann eine wunderbare Begründung, auf die wir jetzt nicht eingehen dürfen. Haben diese Östlichen den Allmächtigen als solchen gekannt? Deshalb zweimal. Der Gott der Götter, Jehova, der Gott der Götter, weiß es und ihr, die ihr uns mit Krieg und uns ausrotten wollt, sollt es wissen, ja, dass wir genau aus einer Sorge den Altar erstellt haben, nämlich, dass nicht in späteren Generationen eure Kinder da im Westen sagen, was haben wir mit denen da im Osten zu tun? Die gehen uns ja gar nicht dran. Gott hat ja den Jordan, diese tiefe geografische Kluft zwischen uns eingesetzt. Die sollen schauen, was sie für sich machen. Haben wir den Altar erstellt da unten am Jordan? Wir wissen ja, Altäre stellen die Liebe Gottes dar. Also aus was war der Impuls? Was war der Anlass, der innere Anlass, dass sie den Altar erstellt haben? Nämlich? Weder der Jordan, der den Todesfluss darstellt, auch der Tod soll uns nicht scheiden von der Liebe zu unserem Gott, in welchem wir eins sind. Das ist wunderbar. Und haben bestimmt, auf diesem Altar darf nie ein Opfer dargebracht werden. Es soll nur ein Zeuge sein zwischen euch und uns, dass wir im Namen unseres Gottes, Jehova, dem Gott der Götter, ein Volk sind. Ist das nicht wunderbar? Und die wollten da die vernichten, ne? Weil sie so einen Altar gebaut haben. Und was heißt das gleichzeitig noch? Die Altäre stellen die Liebe Gottes dar. Und die Opfer auf dem Altar stellen die Gerichte Gottes dar. Und Jesus sagt, was ist größer? Die Opfergabe oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Also was ist größer in den Augen Gottes? Die Opfergabe Gottes an die Welt ist ja die Dahingabe seines Sohnes. Ist die groß, die Gabe? Anbetungswürdig. Aber was ist noch größer? Ohne Zweifel ist immer der Geber größer als die Gabe. Stimmt's? Wie heißt denn der Geber? Der Vater. Ist der noch größer als der Sohn? Bitte schön. Ist Gott die Liebe? Und nun, der Altar heiligt die Opfergabe. Das heißt, die Liebe heiligt das Gericht. Und dann stelle ich die dumme Frage, trägt die Opfergabe den Altar oder der Altar die Opfergabe? Das heißt, die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes und heiligt alle Gerichte Gottes und ist größer als alle Gerichte Gottes. Haben die im Osten etwas verstanden? Etwas mehr als die 10 da im Westen? Ein bisschen mehr. Ne? Und siehe da, wer Ja sagt, ich bin der Gott der Götter. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten. Wer da Ja sagt, dem gibt Gott Erkenntnisse, ja, die genau mit dem übereinstimmen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Deshalb ist, das hätte ich fast gesagt, entschuldigen, das kommt ja auf der Umband, ne? Da ist etwas faul im Staat der Dänemark, heißt bei Hamlet, nicht oder so. Ne? Ja. Schade, schade, schade. Und wir Dummen, dürfen die Dinge sehen und verstehen. Zweiten Mose 12, Vers 12. Das Passa Jehovas, Schlussvers 11. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Ich, Jehova. Aha. Wer wird hier mehr getroffen als der Pharao und sein ganzes Heer? Ja. Diese Götter, die Gott über Ägypten gesetzt hat. Zweiten Mose 15, 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tun? Wer ist dir gleich? Bitte nicht unter den Götzenbildern, denn wenn die Christenheit in der Bibel von Göttern liest, dann liest die Götzenbilder. Ne? Aha, nehmen wir gerade mal noch, wie Gott da, wie soll ich sagen, sogar mit Golgatha, nicht etwa mit dieser Ordnung von Göttern aufgeräumt hat, ne? Sondern Micha 4, Vers 5, wir wissen schon. Micha 4, Vers 5. Da sind die Zustände vom tausendjährigen Reich beschrieben. Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz, die Tora, und das Wort Jehovas von Jerusalem. Und dann lesen wir, nur als Beispiel, und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund Jehovas, der Heerscharen, hat geredet. Denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber, also Haus Israel, werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Ja, was sind jetzt das für Götter? Die satanisch inspirierten Götter heute, die sind alle dem Gericht verfallen, wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und wenn er das tausendjährige Reich einrichtet, wo das Gesetz, die Tora ausgeht, noch einmal von Jerusalem und das Wort Gottes, die Tora von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem, unter Gesetz, Tora, von Engeln angeordnet, bitte. Auch göttliche Hoheiten. Setzt Gott anstelle der Götter ein, die jetzt den Riesenwirrwarr und die Katastrophe herbeigeführt haben auf der Erde? Setzt er jetzt nur heilige Engel ein, die treu geblieben sind? Engel, die genauso heilig, gerecht und gut sind wie das Gesetz, das sie seinerzeit anberaumt haben, angeordnet haben. Alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Ja, wer hat denn da einen Gott über diese Völker im tausendjährigen Reich bestellt? Wer? Wieder der Gott der Götter. Wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Also Israel hat dann die Ehre, wie Paulus jetzt für uns, nicht, in 1. Korinther 8 bezeugt hat. Nicht. Wir aber haben es nur mit dem einen Gott, dem wahrhaftigen, dem Vater, zu tun. Und nur mit dem einen Kyrios, Herrn, dem Sohne. Das heißt, Gott, jetzt verstehen wir, aus was für Verhaftungen Gott uns in Christo herausgerissen hat, schon und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Also diese Götter haben bei uns nichts mehr zu melden. Die können so heilig sein, wie sie wollen. Die sind genauso gefährlich wie die von links. Das sind die von rechts. Weiche ab, weder nach links noch nach rechts. Und Paulus, unser Kampf ist zur Linken und zur Rechten. Wir gehen die Straße, die die Gerade hat. Jesus Christus, direkt. Der Sünder, Golgatha, Gerechtigkeit Gottes. In einem Augenblick. Vielleicht, schlagen wir noch auf, 1. Petrus 3, 19 und 20. Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte, getötet dem Fleische nach, aber lebendig gemacht dem Geiste nach. Jetzt in welchem? Dem Geiste. Als er dem Leibe nach sein Leib im Grabe ruhte und seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet hatte in den Tod und sein Geist zurückgekehrt war zum Vater. Mein Geist befehle ich in deine Hände, Vater. Das heißt, Vater, mein Geist steht dir allein jetzt zur Verfügung. Was verfügt der Vater? Jetzt der nackte Geist Jesu Christi ohne Seele und ohne Leib, ne? Ist dem Vater, darf ich so sagen, war dieser Geist Jesu Christi dem Vater gerade sehr willkommen, um was damit zu machen? In welchem, diesem Geiste, er auch hinging und predigte den Geistern im Gefängnis, und was für Geister, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist acht Seelen, durch Wasser gerettet worden sind. Wer sind die acht Seelen? Sind das auch Geister? Und das sind Menschen. Sind die Seelen, sind die Geister auch Menschen? Nein. Menschen werden nie Geister genannt. Was sind denn das für Geister in den Tagen Noahs? Söhne Gottes lesen wir. Was machten die? Die haben Inkarnation vollzogen, menschliches Fleischgewand angezogen, um mit den Töchtern der Menschen ehelich einzugehen und haben gezeugt. Und da sind die Männer von Ruhm geworden, die Riesen gewesen sind. Da hat die Langmut Gottes gehabt, bis nur noch die Familie Noah dem Leibe nach reines Menschengeschlecht war. Begreifen wir dann die globale Flut und das alles wegspülen musste? Bitte Kassette wenden. Gefällt, ihr dürft nun mal verfügen, jeder als Gott. Jeder als Herr. Kyrios. Was verfügt er nun? Mein geliebter Sohn, dein nackter Geist ist mir jetzt gerade willkommen, um dich jetzt zu den nackten Geistern zu senden, wo? Die in den Tagen Noahs gesündigt haben und diesem Gericht verfallen sind. Um was zu tun? Um ihnen das Evangelium zu predigen.
ist ein Unterschied zwischen den Göttern und dem einen wahrhaftigen Gott.
Hier angekommen, noch nicht genug, da haben wir Judasbrief, zweiter Zeuge, Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, eben als Geister, nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung, also Geistleiblichkeit, die sie hatten, verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit äonischen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben. Also wer hat sich auch der Hurerei ergeben? Engel. Ja. Die Fleischgestalt angenommen haben. Und anderem Fleische nachgingen. Also anderer geschöpflichen Gestalt. Als ein Beispiel vorliegen, indem sie des äonischen Feuers Strafe leiden. Ja. Und so weiter. Furchtbare, reale Dinge. Und dann haben wir eine Antwort, warum das so überhaupt möglich ist. Fünften Mose 32, 17. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen. Und Vers 18, den Felsen, der dich gezeugt, vernachlässigtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Sie opferten den Dämonen. Wer sind die sie? Wer sind die sie? Die Söhne Israel. Und wisst ihr, wie ausgerechnet im Zusammenhang mit der dem Apostel Paulus gegebenen Darstellung der Feier des Brotbrechens, Abendmahl, da wird aufgehört zu lesen, wo es heißt, wir sollen nicht in gleicher Weise wie jenen, die den Dämonen geopfert haben, und prompt fügen die Elberfelder und andere Bibelübersetzer was hinzu? Die Nationen, die den Dämonen geopfert haben. Da steht dort Zusammenhang die Rede mit Israel. Was sind das für Verschiebungen, bitte? Und unser Gotteswort ist so klar, aber wir wissen es halt besser. Nicht? Ihr versteht mich. Prediger 5, Vers 8. Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, sieht man heute, so verwundere dich nicht über die Sache. Warum? Denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen beiden. Oh. In der ganzen Staffelung von diesen Göttern und Söhnen des Höchsten über die Throne, Fürstentümer und Gewalten und Herrschaften und ihre untergeordneten Engelheere von Oberster über 1000, über 100, über 50 und über 10, nicht?
alle die riesen Militärformationen in der unsichtbaren Welt. Da hat es überall Oberste, dann noch Oberste über die Obersten. Ja, wie bei uns im Militär, bitte. Ne? Und was machen die Einzelnen in Bezug auf die ihnen Untergebenen? Verwundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen. Also die Hohen lauern immer über die Untergebenen, nicht ob sie ihn irgendwie packen können und vor Gericht führen oder irgend so etwas. Also, genau das, was ich immer wieder anführen muss, bei der Bezeugung dieser Zustände und Gottes Ordnungen, nicht? Alle diese Dinge bilden einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes, bitte, dass es Götter gibt und viele Söhne des Höchsten. Und alle die hat Gott alles angeordnet, um seine Geschöpfe einmal zu ehren und ihnen maximale Regierungsgewalt zuzuteilen, bitte. Und er selber macht bei der Gelegenheit was? Bitte, meine Herren, es ist jetzt an euch. Ich warte mal. Ne? Gott selber hat sich zurückgezogen. Weil er wusste, die möchten alle gern mal selber etwas sein. Ne? Na ja, wie wir auch. Vorerst. Weil sich der wahrhaftige Gott in Christo zurückgezogen hat. Und diese Herrschaften und diese Götter sein lässt und regieren lässt, sieht es so aus. Und jetzt abschließend für heute. Schon 4:30. Nur das wunderbare Geschehen mit einigen Worten, was die Bibel uns nun Vorgänge erzählt, die wir erst verstehen können, wenn wir diese Voraussetzungen akzeptieren, annehmen. Also zum Beispiel die unheimliche Situation im, wenn ich mich irre, es ist 2. Mose 32 und 33. Das goldene Kalb war erstellt und angebetet worden. Stephanus in Apostelgeschichte 7 kommt darauf zu sprechen und sagt dann, da wandte Gott sich von ihnen ab, begreiflich. Und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen, nämlich den Dämonen zur Linken und den heiligen Engeln zur Rechten. Mose spricht, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünden, nämlich in welcher Weise? Dass er sagte, Herr, tilge mich und mein Haus aus. Erbarm dich des Volkes und ziehe du doch wieder mit ihnen. Gott sagt, tut mir leid, ich kann nur dort Gericht üben, wo die Sünde vorliegt. Ich kann dich nicht antasten, Mose. Die Liebe ist erfinderisch und schon bei Mose. Nach dem Gesetz gibt es ja einen Ort rings um das Lager Israels, das heißt außerhalb des Lagers, wo die Schrift sagt, da lagert die Sünde des Volkes konzentriert beieinander. Die Sünde des Volkes. Die Meineidigen, die Sabbatschänder, die Hure und das alles da. Und die Aussätzigen da. Die Sünde des Volkes. Jetzt bricht Mose sein Familienzelt ab. Nimmt Josua seinen Knecht mit. Das ganze Volk staunt, was ist los? Die trauen den Augen nicht, dass er, der Gottesführer Mose, mit Josua, wohin geht mit der Last seines Zeltes. Dorthin, wo auch ein gewöhnlicher Israelite nicht hingehen konnte, ohne dass er sich total verunreinigte, sich mit diesen Unreinigkeiten identifizierte, gleich machte. Was macht jetzt Mose? Und schlägt mit Josua sein Familienzelt auf, die Schlitzhütte war noch nicht da, noch nicht gebaut, außerhalb des Lagers. Was heißt das? Herr, jetzt habe ich mich zur Sünde des ganzen Volkes machen lassen, damit identifiziert. Kannst du jetzt losschlagen? Ne? Was geschah? Und in diesem Zelt außerhalb des Lagers redete jetzt Gott von Angesicht zu Angesicht mit Mose. Was heißt das? Da war der Herr Jesus. Jesus ist das Angesicht Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Warum? Jetzt war die Gesinnung des Christus bereits wo? Im Herzen des Mose. Haben die zwei sich jetzt verstanden? Bevor das geschah, hat Gott dem Mose noch gesagt, nun gehe hin, also dich kann ich nicht antasten, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel geht mit dir. Wenn Gott unser einem sagen würde, du musst jetzt die schwere Reise machen, ich sende meinen Engel vor dir her, dann würden sie sagen, das bin ich doch nicht würdig, Herr, dass du deinen Engel vor mir her sendest. Nicht? So würden wir doch handeln. Mose sagt, nochmal in Kapitel 33, Vers 2, und ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben die Kanaaniter und so weiter, durch den Engel mit seinen Heeren. Aber Vers 3 fährt Gott weiter, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Oh. Also kann ein Engel Gottes führen, ein Volk Gottes, nicht? Und Gott selber und der Herr Jesus ist nicht dabei. Oh. Ja, so ehrt Gott auch diese Götter und diese Herren, diese Kyrie. Schrecklicher Mose, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Und jetzt kommt die Sache außerhalb des Lagers. Was geschieht jetzt? Was ist jetzt möglich? Vers 12. Und Mose sprach zu Jehova: Siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Aha. Er möchte also nicht nur seinen Engel oder einen Engel, sondern er möchte noch, wie heißt er? Wer ist das? Mose hat jetzt wunderbaren Mut bekommen, da in der Hütte außerhalb des Lagers, wie folgt mit dem Herrn zu sprechen, nämlich, da hat Gott ihm die Zunge gelöst. Du hast ja gesagt, da in der Hütte, Mose, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg kennen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und siehe, dass diese Nation dein Volk ist. Und er, Gott, sprach, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Ha. Wusste Mose jetzt, wer mitkommt? Der mit ihm in der Hütte geredet hat. Ne? Mein Angesicht, das ist Jesus Christus, wird mitgehen und er, Mose, spricht zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Klare Sprache des Mose. Ne? Warum? Weil er das Angesicht Gottes in der Person Jesu jetzt kennengelernt hat. So, Wiedersehen. Das verstehen wir dem Mose auch, wenn er zu prophezeien hatte. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören. Eben Jesus. Und siehe da, großartig, wir sind gleich am Schluss. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst. Ah, da wusste er, wenn sein Angesicht mitgeht, der da, dann ist der Sohn, dann ist der Vater auch dabei, stimmt's? Ah, so wunderbar sind jetzt die Zusammenhänge. Jetzt muss ich nur noch ein Wort ausrichten, nein, erinnern an ein Wort, das heißt, spricht Gott zu Mose, als er vorher einen Engel vorausgesandt hatte, hütet euch vor ihm, vor dem Engel, denn er wird eure Sünden nicht vergeben. Und was macht Gott mit den Sünden Israels? Er selber, aber nur er allein selber, rechnet die gar nicht zu. Weder die Übertretungen noch die Sünden. Ist das der Unterschied zwischen dem Gott der Götter und den Göttern? Und mit wem dürfen wir es zu tun haben? Mit dem Vater und seinem Angesicht. Halleluja, Amen. Letzte Mal durften wir wieder einmal nach sehr langer Zeit beginnen mit dem Thema Gott, Götter, Geister, Engel, Fürstentümer, Gewalten, Throneherrschaften, Weltbeherrscher dieser Finsternis, Söhne Gottes, Söhne des Höchsten, das ganze Heer der Himmel und durften schon erkennen, dass das, was wir in diesem Lied singen durften, gesungen haben, unter anderem, dass wir uns ganz an Gottes Wort halten und nichts anderes wissen wollen, was Wahrheit und Leben und Frieden und alle diese Gotteswerte betrifft, dann durften wir sehen, erschrecken über uns selber, besonders über die Vollkommenheit der Verneinung und der Auflösung von Gottes Wort in Bezug auf die gewaltige Tatsache und Wahrheit, dass es wirklich Götter gibt. In den Himmeln und auf der Erde, haben wir gesehen, von Gott selbst so geehrt und genannt und mit entsprechender Vollmacht versehen. Ebenfalls haben wir gesehen, dass dann auch keine Antwort da ist, wie können wir das Geschehen, nicht nur auf unserer Erde, sondern im ganzen Weltall, in der ganzen Schöpfung Gottes, wie können wir diese unheimliche Situation von heute in jeder Hinsicht reimen, in Übereinstimmung bringen mit dem, was wir dann gelehrt werden, ständig, unser Gott, der einzige Gott, keine Götter gibt's, in Übereinstimmung bringen mit diesem einen Gott, der Vater der Barmherzigkeit ist oder sein soll, der Gott aller Gnade, der nur Liebe ist. Glaube, Treue, Hoffnung, lebendige Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, und Liebe. Dann sieht es so aus. Wir haben die vier Hauptzeugnisse beachten dürfen, dass Gott in einer Versammlung von höchsten Majestätsinstanzen vor seinem Thron
und zwar gewaltige Menge, nicht nur einzelne wenige. Erhoben hat, ich erkläre euch alle als Götter und als Söhne des Höchsten. Und trotzdem, sie diese Ehre, dieser Ehre nicht sich als würdig erfunden haben, sondern im Gegenteil, eben mit entsprechendem Missbrauch, im Gegensatz zur Art und Weise Gottes selbst, versuchten diese Macht immer noch zu erweitern und sich zu erheben. Kurz, jeder von ihnen wollte gern, strebte, er möchte zuletzt der Erste werden von allen. Und haben damit die ihnen zugeteilten Reiche, sei es auf der Erde oder im ganzen Weltall, in diesen Sog der Machtlust und des Machtwillens und der Kämpfe und der all der Zwistigkeiten und der Zerrissenheit herbeigeführt. Gott stellt sie, versammelt sie wieder vor seinem Thron und sagt, ihr alle seid dem Gericht verfallen. Lässt sie noch in ihrem Amt und bestätigt anlässlich der Tatsache, dass er ihnen ihre widergöttliche Haltung und ihr Missbrauch dieser gewaltigen Ehre, die Gott ihnen zugeteilt hat, rügt und ihnen Gericht ankündigt, bestätigt er, was er schon einmal gesagt hat: Ich habe gesagt, vor so und so viel Zeit, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten. Gott bleibt dabei, trotz ihrer Untreue. Psalm 82. Paulus erklärt, wir wissen, dass es nur einen wirklichen Gott gibt. Wir wissen aber auch, 1. Korinther 8, wir wissen aber auch, dass dieser eine Gott eines Tages himmlische Majestäten zu Göttern erhoben hat und schreibt, da es allerdings solche gibt, die Gott Götter genannt hat, sowohl in den Himmeln als auch auf der Erde. Und dass es auch Kyrioi gibt, nicht nur einen Herrn. Viele Kyrioi, viele Götter und viele Kyrioi gibt. Und jetzt kommt das Wunderbare für uns aus dieser unheimlichen Machtsphäre dieser Götter und dieser Fürstentümer und Gewalten und Throne und Herrschaften, hat Gott uns herausgerissen und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. So wunderbar, nicht nur in die Himmel, der Himmel hinauf versetzt, sondern so intim und so herrlich und wunderbar, dass Paulus schreiben darf, entsprechend suchet, was droben ist, wo Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist, denn euer Leben, unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Gott wohnt in einem Licht, an jemand zukommt, und wir sind nicht nur in dieses Licht hineingenommen, sondern noch bis ins Herz dessen, der in diesem Lichte wohnt. Da sind wir zu Hause. Genügt das? Dürfte genügen. Die ganze Gesellschaft wäre jetzt lebendig, wenn Halleluja, ja, Amen, Halleluja, das wäre es. Aber wir sind immer noch ein bisschen Eisheilige, nicht? So ist doch jetzt für uns unter dieser Menge von Göttern und Herren, Kyrioi, der eine Gott, unser Vater in Christo, und der eine Herr, sein Sohn. Wir haben müssen mit all diesen Gewalten, die haben keine Verfügungsgewalt mehr über uns. Das Einzige, wo sie noch Anrecht haben, an der äußeren Hülle, am alten Menschen. Der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, trotzdem er gleichzeitig ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wurde die Stiftshütte abgebrochen, stellt unsere vergängliche, abbruchfähige Hütte, Leibeshütte dar, wurde der Tempel Salomos abgebrochen. Thronte Gott zwischen den Cherubim im Allerheiligsten bei Mose, ja. War eine Hütte Gottes unter den Menschen. Thronte Gott zwischen den Cherubim im Tempel Salomos. Ja. Gibt es im tausendjährigen Reich auch einen Tempel? Dessen Baubeschreibung ist in den letzten Kapiteln des Propheten Hesekiel vorhanden. Der steht im tausendjährigen Reich. Wie lange steht der? Nur einen Tag. Einen Gottestag. 1000 Jahre. Also, stimmt trotzdem überein, einerseits ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes und ist tot um der Sünde willen, also ist zum Abbruch bestimmt. Stimmt das überein mit den übrigen Tatsachen im Worte Gottes? Jawohl. Aber der Geist ist Leben. Vorerst. Und unsere Seele ist mitbelebt, indem wir dem Geiste Raum geben, geistliche Impulse unserer Seele mitzuteilen. Das haben wir alles lernen dürfen. Und nun ist unser Leben mit Christus verborgen in Gott. Und von dieser Sicherstellung, vollkommenen Ruhestellung, Friedenstellung und Geborgenheitsstellung heraus sind wir erst in der Lage, uns mit diesen Göttern gegenüber, diesen Fürstentümern gegenüber, diesen Geister, Majestäten, die am Throne Gottes antreten, freiwillig oder aufgeboten, Weltbeherrscher, Kosmokratoren, die im ganzen Weltall herrschen. Und ihr Chef, Satan, wird von Gott, wie wir gesehen haben, bis heute noch mit dem Ehrenamtstitel Gott bezeichnet. Gleicher Name Gott wie unser Gott selbst. Er ist jetzt noch der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Und deshalb sieht es so aus, mit all seinen Untergebenen und Heerscharen, die ihm zur Verfügung stehen, auf der linken Seite und auf der rechten Seite vor dem Throne Gottes, sind die heiligen Engel, die die Ehre hatten, die Gesetzgebung am Sinai durchzuführen, anzuordnen. Ja. Und unsere Stellung und unser Weg ist weder nach links noch nach rechts, sondern die gerade Straße direkt mit dem Herrn selbst haben wir es zu tun. Mit dem Herrn der Herren, mit dem Gott der Götter, mit dem König der Könige. Gewaltig. Also, Psalm 82, von Paulus bestätigt und von Jesus, der dann direkt sagt, warum steinigt ihr mich? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle? Wenn er Gott jene Götter nannte und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, es handelt sich um Ausspruch Gottes,
Warum wollt ihr mich steinigen? Ihr müsst doch zuerst untersuchen, ob ich einer dieser Götter oder einer dieser Söhne des Höchsten sein könnte. Wenn ihr mich anklagt, du sagst, wer du ein Mensch bist. Ich bin Gott. Ja, da konnten sie nichts machen. Nur die ganze Christenheit hat es fertiggebracht, zu erklären, was von Mutterleib an, von der Taufe an, von der Kinderlehre an und so weiter. Es gibt keine Götter. Wir haben prompt, global die Schrift aufgelöst. Und wir stehen da, stehen wir an der Front, zuvorderst, genau gegen diese Götter, gegen diese Fürstentümer. Gegen wen ist denn unser Kampf? Genau. Nicht wieder Fleisch und Blut, hoffentlich nicht mehr. Weder gegen das eigene, noch gegen das der anderen. Und wie ist das möglich? Aus dieser vollkommenen Geborgenheit heraus. Da kommt keiner zu, schon dem Lichte nach. Und Epheser 6, in der ganzen Waffenrüstung Gottes erfunden. Ganz wunderbar, die Stücke dieser göttlichen Vollwaffenrüstung sind genau beschrieben. Wir wollen hier nicht stehen bleiben, nur eines darf ich da sagen. Gott hat es uns sehr einfach gemacht. Stück für Stück ist uns in Christo geschenkt. Der Gürtel der Wahrheit. Ist der davon Wahrheit? Nein. Lüge, der davon. So, wie er sich präsentiert. Bruder Geier pflegte zu sagen, wir brauchen uns gar nicht Mühe zu geben, mal eine Lüge zu lancieren, auszusprechen. Es genügt vor Gott vollständig, wenn wir dastehen und tun oder uns darstellen, wie wenn wir etwas wären. Da sind wir schon eine Lüge von da bis zur Sohle des Fußes. Eine Lüge. Was empfiehlt denn Jesus, wer mir nachfolgen will und sein Kreuz aufzunehmen hat? Der sage, ich bin wie viel wert? Ich will es einmal so sagen. Der verleugnet sich selbst. Was heißt denn das? Ich bin nichts. Ja. Aus mir selbst. Also, aus dieser Geborgenheit heraus. Die drei Zeugen haben wir gehört. Psalm 82. Apostel Paulus. Jesus in Niedrigkeit. Und dann Psalm 8 haben wir gesehen. David, wenn ich den Mond und die Sterne anschaue, die du geschaffen hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und dass du auf ihn Acht hast? Hast noch Zeit für den Menschen? Wunderbar. Antwort: Du, Gott, hast den Menschen, die gesamte gefallene Menschheit, unter die Götter erniedrigt. Und diese Götter sind Engel, himmlische Wesen. So ist dann die Ergänzung in Hebräer 1 und 2. Und da lesen wir in Hebräer 1, sind sie, die Engel, die Götter, nicht allzu mal dienstbare Geister, was die Engel, die Boten anbetrifft. Also, Gott hat den von ihm bestimmten Herrscher, den Menschen, unter die Dienstboten erniedrigt. Noch einmal, und Salomo sagt, unter zwei, drei Herrschaften ist nicht auszuhalten, wenn ein Knecht, Engel sind Knechte, ob sie dienen am Thron Gottes oder hier, wenn ein Knecht zum König gemacht wird oder eine Magd zur Herrin, unter dieser Herrschaften ist nicht auszuhalten. Und jetzt haben wir es und deshalb sieht es so aus, wie es aussieht. Die Zeugnisse genügen, wir können weiterfahren. Und beachten, dass diese Götter furchtbar nicht nur gestrauchelt sind, sondern gesündigt haben in den Tagen Noahs. Dass sie sich in Menschengestalt, dem Fleische nach, begeben konnten. Wir haben die Bibelstellen gelesen. 1. Mose 6, Vers 4 und 5. Mose 3, Vers 11. Die haben die Riesen gezeugt, die Männer von Ruhm gewesen sind. Die Griechen sagen denen die Titanen. Also die griechischen Heldensagen und Göttergeschichten sind keine Sagen, sondern sind Erinnerungen von Tatsachen, von Unheimlichkeiten, die sie dann eben schriftlich festgehalten haben. Natürlich mit menschlichen Zutaten oder dichterischen Aufschmückungen versehen. Aber unser Gotteswort gibt genau sachlich, klar und nüchtern die Tatsachen bekannt. Wir denken an die Stelle in 1. Mose 32, 24, da wurde der heimkehrende Jakob, heimkehrend mit seinen großen Herden und seinen Frauen und seinen Söhnen, an entscheidender Stelle, geografischer Stelle, attackiert. Und der Betreffende, der ihn angreift, mit ihm zu ringen beginnt, und Jakob ringt auch. Wie wird er da genannt? Gott? Ist das der Vater Jesu Christi, der mit Jakob nach Fleisch und Blut gerungen hat? Oder ist der Herr Jesus? Nein, ist einer der Engelfürsten, der von Gott die Ehre bekommen hatte, als Gott antreten zu können. Wahrscheinlich gerade als Gott, der über die Söhne Edom und seine Sippschaft oder die Völker in der Gegend eingesetzt war. Und dem passte es gar nicht, dass jetzt dieser Auserwählte des Höchsten, der Jakoblein, nicht, ja, da wieder in sein Erbteil zurückkehrt. Passte dem gar nicht. Und was passiert? Der Ringkampf dauert an. Und jetzt bricht die Morgenröte an, das heißt was? Jetzt wird es dann Tag, jetzt geht dann die Sonne auf und dann sagt, ja, an einer späteren Stelle im Alten Testament lesen wir prompt, der Engel, mit dem Jakob gerungen hat. Der Engel, mit dem Jakob gerungen hat, der sagt, lass mich los, lass mich los. Der Tag bricht an, also was ist das für ein Herr, der die Sonne, den Aufgang der Sonne nicht ertragen kann? Einer der Götter der Finsternis. Und was sagt Jakob? Also der merkt, wer ist noch stärker als der? Ne? Was heißt denn Jakob? Und da musste der ihm was für einen Namen geben, dem Jakob. Bitte, Jakob heißt ja nicht Fersenhalter oder das ist etwas, oder Hinterlister, gell? Hinterlistiger. Jakob heißt einfach Ferse. Fertig. Ferse. Der Gott Abrams heißt der Vater der Höhe. Der Gott Isaaks, das heißt der Gott des Lachens der Verheißung, steigt herab wie tief, bis er zum Gott Jakob, zum Gott der Ferse wird, das heißt zum hintersten, letzten, verachtetsten Glied der Menschheit. Gott war in Christo. Stimmt's? Die tiefe Erniedrigung und die Ferse ist ja der Körperteil, der ständig die ganze Last des Menschen trägt und sich immer in den Staub, in den Schmutz der Erde drücken lässt. Stimmt's? Ja. So hat Gott sich erniedrigt. Und der Gott Abrahams, Isaaks,
Jakobs, der Verse. Und die Schlange konnte ja den Sohn Gottes nur wann, es will mal blöd weiterfahren, nur wann und erst wann konnte Satan den Sohn des Höchsten, den einzig Gezeugten, erst wann konnte er ihn in die Ferse stechen? Das heißt auf Hebräisch in den Jakob stechen. Erst wann? Ah ja, als er zum hintersten letzten Glied der Menschheit da unten im Staub geworden war, stimmt's. In der Herrlichkeit als Sohn, einziges Zeugter Sohn des Höchsten, da war er unantastbar. Und als Herrscher auf dem Thron ebenso. Aber war er da unten, haben die Griechen eine Sage von einer Achillesferse. Was heißt denn das? Da wurde das Knäblein, neugeborene Knäblein, Achilles, in ein Wasser getauft, das ihn unverwundbar machte. Aber die Hebamme hielt ihn an einer Ferse beim Eintauchen. Und die Stelle war noch verwundbar. Sind das auch nur Sagen, solche Dinge? Oder gibt es einen, der war nur verwundbar an der Ferse? Ja, in seiner tiefsten Erniedrigung. Also bitte, wie Paulus sagt, haben nicht etliche eurer griechischen Dichter selbst gesagt. Und was die gesagt haben, hat Paulus, stimmt. Das sagt er den weisen Philosophen in Athen. Also, was haben wir in 2. Könige 18 vor uns? Vers 33 und 35. Jehova wird uns erretten, Vers 33 jetzt. Haben denn irgend die Götter der Nationen, was lesen wir, als falsch gewickelte Belehrte? Götter der Nationen, lesen wir was? Götzenbilder. Dann ist der Fall für uns erledigt. Und die Schrift ist ausgelöscht.
Fortgang auf Kassette 2.